Mein heutiger Gast ist Orell Gard. Mit Orell habe ich über sein erstes Jahr als Freelancer gesprochen. Orell ist wie viele meiner Gäste in den letzten Wochen auch in der IT unterwegs. Und wir haben uns natürlich unter anderem über die schwierige Auftragslage im IT-Bereich gerade unterhalten. Wie geht man damit um, wenn man in den ersten Monaten kaum Aufträge akquirieren kann? Diese veränderten Erwartungen vielleicht auch an den Markt im IT-Bereich und generell alle möglichen Themen rund ums Freelancing in den ersten Monaten. Ist eine sehr vielfältige Folge geworden, deswegen habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, hier einen passenden Titel zu finden, weil es jetzt eigentlich gar nicht so diesen einen Schwerpunkt gab. Am ehesten trifft es wahrscheinlich der Titel Gespräch unter zwei Selbstständigen, die sich über die aktuelle Lage austauschen. Und wir haben von Themen wie Positionierung, Netzwerken, wie macht man eigentlich, schafft man eigentlich Nachhaltigkeit bei Kunden, über wie lernt man eigentlich effektiv aus so Sachen wie Vorträgen oder Medien wie Podcasts und sowas, wie zieht man da Informationen für sich raus. Wir haben uns über alle möglichen Themen ausgetauscht. Ich finde es eine sehr interessante Folge geworden und glaube, da ist sowohl für angehende Freelancer als auch alte Hasen was dabei. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Orell.
Hi, Yannick.
Schön, dass du hier bist. Lass uns mal so einsteigen. Also wir sprechen heute über deinen Freelance-Werdegang. Du bist jetzt ein knappes Jahr, noch nicht ganz, ne? Letzten Jahres?
Genau, Juni 2023. Ja. Da war ich so ein bisschen so in einer Schaffenskrise. Was mache ich jetzt? Vorher versucht, Startup zu gründen, zweieinhalb Jahre lang mit einem ehemaligen Kollegen.
Das habe ich gesehen auf deinem LinkedIn, irgendwie so eine Exist-Sache war das, ne?
Genau, wir hatten da eine Exist-Förderung. Ja. Das ist auch ganz cool, dass man sich, sag ich mal, ausprobieren kann, auch wenn ich die Förderung selbst mittlerweile eher etwas kritischer sehe, weil es ist doch sehr bürokratisch. Aber allein die Möglichkeit zu haben, sich einfach da mal auszuprobieren, ist schon ziemlich cool.
Ja.
Hat dann ja leider nicht so gut geklappt. Also wir haben halt was technisch ganz Cooles gemacht, und zwar so Simulationsdaten für das Training von KI, also vor allem im Bereich Medizin, wo Daten ja immer so ein bisschen privacy-mäßig schwierig sind.
Höchste DSGVO-Stufe so mäßig dann, ne?
Genau, also echte Daten darf man da nicht verwenden, und wenn man die ganzen irgendwie simulieren kann, die ganzen Daten, dann hat man natürlich direkt irgendwie den Patienten aus dem Spiel genommen und kann die Daten eigentlich komplett verwenden. Es war auch immer so ein Feedback, dass es technisch cool ist und wissenschaftlich interessant, aber ja, es wollte halt niemand irgendwie Geld dafür bezahlen.
Okay.
Das heißt, wir haben es nicht geschafft, irgendwie ein tragfähiges Geschäftsmodell da hinzubauen. Aber natürlich super viel gelernt, weil vorher immer sehr technisch unterwegs gewesen, in der Wissenschaft irgendwie technische Sachen gemacht. Und als erste Mal mit solchen Business-Fragen in Berührung gekommen. Positionierung, Marketing, Geschäftsmodell, was für Möglichkeiten hat man dort eigentlich? Und ja, dadurch auch so ein bisschen den Ehrgeiz oder die Lust am Business bekommen. Und dann halt gedacht, okay, Förderung läuft jetzt aus. Wir machen auch nicht weiter, weil das hat quasi irgendwie keine Zukunft. Was machst du jetzt? Und ich dachte mir so, ja, 9-to-5, echt gar keinen Bock mehr. So,
das war hast ich du jetzt vorher gemacht? Wo hast du gearbeitet? Oder in welchem
vorher Bereich? War ich an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ah. Und das ist ja auch auf dem Papier zwar 9-to-5 irgendwie, aber in der Realität ist man da auch schon sehr, sehr frei. Auch wenn man dort, ja, halt, sag ich mal, die Verwaltungsstrukturen des öffentlichen Dienstes halt hat, die dann schon manchmal nerven, aber so generell natürlich auch sehr viel freies Arbeiten. Und ich habe mich halt überhaupt nicht darin gesehen, irgendwie in so ein Büro wieder rein zu müssen, zu gucken, wann muss ich da sein, muss ich ins Büro, wo muss ich mich abmelden, und auch so triviale Sachen wie, muss ich zum Arzt, um mir eine Krankschreibung zu holen.
Ja.
Nee, das sind so im Endeffekt ja sehr kleine Hürden, aber die nerven halt, wenn man darüber nachdenkt.
Wenn du es einmal hattest, willst du es dann immer haben, ne? Diese Freiheit. Das ist schon das Problem, also in Anführungsstrichen Problem. Wenn man dann einmal selbstständig war, viele haben dann keine Lust mehr, wieder darauf zu verzichten, auf die Annehmlichkeiten.
Ja, genau so ging mir das auch. Und da habe ich dann für mich beschlossen, okay, ich probiere das mal mit dem Freelancing. Ich hatte auch ein paar Freunde oder Bekannte mich mit denen unterhalten, und die waren auch alle so, ja, nee, eigentlich ganz cool, gar kein Thema. Finanziell auch ganz attraktiv. Das war jetzt für mich gar nicht unbedingt die Hauptmotivation. Ich würde aber jetzt auch lügen, wenn das nicht eine Rolle gespielt hat. Nee, gerade nachdem man irgendwie im Startup eine Weile so ein bisschen rumprobiert hat, auch nicht viel Geld verdient hat, ist schon ganz cool, dass man dann erstmal wieder Geld verdienen kann. Und vor allem auch, je mehr Aufwand man reinsteckt oder je mehr Zeit man damit verwendet, desto mehr Geld kann man halt verdienen. Das ist halt auch im Vergleich zu einer Anstellung erstmal ganz interessant für mich, weil ich tendiere schon dazu, eher zu viel zu arbeiten, auf jeden Fall. Also ich glaube, das kennen auch viele Freelancer, dass man halt gerade, wenn man die Stunden abrechnen kann, halt auch ja, die Stunden halt füllt, weil man in den meisten Projekten auch einfach genug zu tun hat, um die Stunden zu füllen.
Ja, das ist im Angestelltenverhältnis dann immer nur so semi, also die wenigsten Überstunden werden dann ja bezahlt und es gibt dann auch nur so einen gewissen Spielraum an Dankesdings oder Boni, die du vielleicht ausgezahlt bekommen kannst, weil du das extra, die extra Stunden reinsteckst. Da ist es natürlich im Freelancing, du weißt, wofür du es machst, ne?
Ja, und was ich jetzt im Nachhinein so noch gesehen habe, was gar nicht so die große Entscheidung bei mir war oder die große Rolle gespielt hat bei der Entscheidung, aber im Nachhinein schon auch ziemlich positiv ist, dass ich halt aus diesen ganzen unendlichen Meetings rausgekommen bin. Weil in den Projekten, in denen ich jetzt so bin oder gewesen bin, sieht man das halt, dass die Leute eigentlich 35 Stunden von den 40 Stunden in der Woche im Meeting sitzen. So, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber die verbringen unendlich viel Zeit in Meetings, in denen eigentlich nichts passiert und auch nichts gesagt wird. Die sind da einfach drin, weil die eingeladen werden. Und das ist natürlich Arbeitszeit, aber das ist halt absolut unproduktiv. Und auf sowas habe ich auch einfach keine Lust mehr. Ich sage da auch relativ konsequent, wenn ich in einem Meeting nicht benötigt werde, dass ich da nicht da bin oder dass ich nicht sehe, dass das ein Meeting sein muss, wenn man das auch irgendwie in drei Nachrichten im Teams oder so klären kann oder in welchem
Das
Tool auch immer.
ist ja das uralte Problem. Ich finde es interessant, wie schnell sich das lösen lässt, vermeintlich, wenn man plötzlich als Entscheider vor der Wahl ist, zahle ich dem jetzt 90 € für eine Stunde Meeting sozusagen. Beim Freelancer ist es ja dann doch nicht wenig, was dann auch, wenn du es auf Stunden rechnest, dabei anfällt, wenn du den in so ein Meeting mit reinsetzt. Dann ist es plötzlich relativ klar, okay, brauchst nicht mit rein, passt schon und so. Also dann sind die Meetings wirklich aufs Wesentliche reduziert und ich weiß es im Freelancing auch, also im Softwarebereich gerade dann, ne, diese Stand-up-Sachen und Jofix hier und so, das gibt schon auch, dass man dann regelmäßig dabei ist. Aber ich finde, das Gefühl oder die Schmerztoleranz ist auf Seiten des Freelancers auch höher, wenn man weiß, okay, meine Anwesenheit hier wird auch gut vergütet. Ne?
Ja, das ist definitiv der Fall. Und ich finde es auch krass, seit ich Freelancer habe ich halt auch angefangen, meine Zeit zu tracken, weil irgendwie muss man ja auch abrechnen am Ende des Tages.
Klar.
Und wenn man dann halt sieht, okay, in diesem Monat irgendwie x Stunden in Meetings gewesen, das hat den Kunden jetzt Betrag x plus das, was der Recruiter davon noch bekommt, gekostet, das ist schon heftig. Also da fragt man sich schon manchmal, wie die Geschäftsmodelle der Kunden eigentlich funktionieren können, wenn so viel Geld halt für Meetings da ist. Und das bin ja nicht nur ich, das sind ja noch fünf, sechs, sieben andere Leute teilweise, die in den Meetings sitzen. Das ist schon echt teuer. Also das hat man vorher gar nicht so auf dem Schirm.
Auf jeden Fall. Interessant immer wieder, dass es da nicht so, wenn es um Einsparungen geht, dass da nicht einfach angefangen wird und gesagt wird, okay, was können wir an effektiver Zeit gerade in Meetings, ne, was kann eigentlich eine E-Mail sein und was muss dann wirklich zu viert oder fünft in so einem Call besprochen werden, ne?
Ja, aber das ist auch ein bisschen Mentalität, habe ich das Gefühl. Also gerade in Konzernen, da ist halt das Meeting das Mittel der Wahl. Das ist auch für viele im mittleren Management natürlich irgendwie die Daseinsberechtigung. Die sitzen halt den ganzen Tag in Meetings und kontrollieren mehr oder weniger, was die Leute halt machen. Deswegen, ja, ist halt so. Und als ich angefangen habe zu freelancen, hatte ich relativ schnell ein allererstes Projekt über LinkedIn bekommen. Es war halt sehr klein, das war so auch von ein paar Tagen, aber das war halt für mich ganz, ganz cool, um zu sehen, okay, das kann irgendwie funktionieren. Irgendjemand ist bereit, mir Geld zu bezahlen für das, was ich mache.
Hast du gepostet, dass
Stundensatz.
du Freelancer bist jetzt und hat sich daraufhin jemand gemeldet oder wie kam das genau zustande?
Nee, wir hatten vorher schon mal Kontakt, auch so ein bisschen aus der Startup-Geschichte noch und dann sozusagen, klar, okay, ich bin in diesem Bereich halt irgendwie unterwegs, also in dem Fall vor allem Datenverarbeitung, Data Pipelines für IoT-Geräte im Endeffekt. Und der war halt, okay, ich habe hier ein Analytics-Projekt und ich brauche aber jemanden, der mir die Anbindung macht. Und das war so, du kannst das doch, oder? Und ich war so, ja, kann ich. Und konnte ich auch. Und das war auch kein Thema. Es ging auch relativ schnell. Das ist wahrscheinlich der beste Stundensatz, den ich in der gesamten Zeit hatte, weil es war halt ein Festpreisprojekt.
Ja, sehr gut.
Ja, war halt auch relativ klein und absehbar, wie viel da passieren wird. Aber das war schon erstmal ziemlich cool, weil das war auch so ein richtig geiles Gefühl am Anfang, so ein Hoch,
Ja,
mit dem
klar.
man halt direkt startet, okay, ich habe jetzt irgendwie das erste Mal eigentlich in meinem Leben so richtig mit Geld verdient, mit etwas, was jemand anderes braucht, weil, wenn man ehrlich ist, ist man vorher in der Uni halt auch irgendwie finanziert, aber das, was man macht, hat so einen oftmals zweifelhaften Mehrwert.
Die erste
Zumindest.
Rechnung, die man schreibt, finde ich, gibt einem unglaublichen Boost so in Sachen Selbstbewusstsein, wo man denkt, okay, die Leute zahlen hier wirklich Geld für das, was ich liefere und es passt. Ist ja am Ende, wenn du ein Startup oder so gründest, ja ähnlich, wenn du das erste Produkt verkaufst und sowas und es so ein Proof of Concept gibt und die Leute, du merkst so, okay, da geht was, das kann so funktionieren, das gibt schon sehr viel Aufwind dann, ne?
Ja, definitiv. Also das war dann auch, also sonst hätte ich bestimmt eher aufgehört, nach Projekten danach zu suchen, weil es schon sehr frustrierend, wenn man dann relativ lange doch sucht. Also ich habe dann letztendlich von August 23 bis Oktober 23 mich eigentlich ständig auf Projekte beworben.
Über Plattform
Tatsächlich gar
oder
nicht.
über Plattform, also Freelancer-Plattformen gesucht oder?
Genau, also die üblichen Plattformen, freelance.de, Freelancer Map und Co., auch bei den ganzen Recruitment-Firmen selber direkt halt die Profile hochgeladen. Allein das ist halt schon extrem nervig, weil man überall lädt man das PDF hoch, dann muss man das alles noch per Hand eintragen, weil das wäre viel zu einfach, wenn das direkt aus dem PDF gepasst werden könnte. Und mein Profil ist auf jeden Fall maschinenlesbar, also das habe ich geprüft. Das ist halt schon sehr frustrierend, aber auf der anderen Seite hatte ich halt auch nichts anderes zu tun in dem Moment. Ich hatte halt
Würdest du sagen, die
irgendwie.
Plattformen sollten da, können da nachbessern oder an welchem Ende könnte man da innovativer sein?
Ja, ich glaube, wenn die Plattformen es schaffen würden, dass Profile erstmal parsen und zumindest einen Vorschlag machen, so nach dem Motto, hier, das ist das, was wir da rausgepasst haben, und dann muss man vielleicht noch ein paar Daten anpassen oder so. Nee, das ist ja kein Thema. Aber halt immer alles von null auf da wieder reinkopieren, ist halt schon irgendwie frustrierend.
Ja,
Also.
ich denke mir, da müsste auch unglaublich viel Potenzial mit AI jetzt sein. Müsste man eigentlich auch
Ja.
nochmal mit ein paar Leuten, ne, jetzt mit Thomas von Freelancer Map zum Beispiel hier im Podcast drüber sprechen. Ich bin mir sicher, die machen da im Hintergrund auch irgendwas, aber das höre ich öfter, dass es dann gerade mit diesem Profil und Bewerben und Anschreiben einfach unfassbar zeitintensiv ist und ich glaube, da wird die erste Plattform, die da einen smarteren Weg findet, sich einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil auch einholen, ne?
Ja, wobei das größere Problem ist eigentlich die Verfügbarkeit der Projekte. Ja, also es gibt
Okay,
ja gefühlt jeden Monat eine neue Seite, wo man seinen Lebenslauf hochladen kann. So, gut, kann man natürlich machen. Am Ende aggregieren die halt auch immer nur die Sachen von den ganzen Plattformen. So, der Mehrwert ist halt eher gering an der Stelle. Ich habe bestimmt dasselbe Projekt 5 bis 10 Mal in meinem Postfach über diverse Verteiler. Das ist halt auch nervig, plus die ganzen Doppelungen, die halt sowieso vorkommen, weil bestimmte Projekte halt über mehrere Recruiter sowieso schon ausgeschrieben werden. Das heißt, viele Projekte kommen einfach viel zu häufig. Und das ist halt, ja, das ist halt frustrierend. Aber gut, ist halt so, ist Teil des Spiels und da muss man halt mit klarkommen. Ich denke auch, dass sich das wieder ändern wird, dass da einfach mehr Projekte vorhanden sind. Aber aktuell ist halt einfach nicht so.
Wie hast du die 6 Monate überbrücken können? Ist ja schon nicht ohne. Hattest du Rücklagen noch gebildet oder?
Genau, also ich hatte noch Rücklagen. Das war halt das Gute an dem Exist zum Beispiel, dass man halt jetzt nicht irgendwie seine Rücklagen bis null aufbrauchen musste. Man
Ja,
hat natürlich
klar.
auch selber ein bisschen investiert, aber ich sag mal, die grundlegenden Kosten waren halt erstmal gedeckt. Und ich habe halt sehr niedrige Fixkosten. Also es ist auch so, vielleicht so ein Learning aus der Zeit, dass die Fixkosten müssen eigentlich so niedrig wie möglich sein, damit man die im Zweifel halt einfach, ja, die Zeit, mit der man leben kann, mit dem Geld, was man zurückgelegt hat, einfach verlängern kann. Weil ich habe halt auch wenig Bock, Projekte anzunehmen, auf die ich halt keinen Bock habe. So, vor allem so gar keinen Bock. Es gibt ja so Projekte, wo man sagt, okay, das ist okay. Das ist jetzt sicherlich nicht das schönste Projekt, aber damit kann ich leben. Und dann gibt es aber auch so Projekte, wo man halt sofort weiß, okay, die will ich eigentlich nicht machen. Und das gar nicht mal inhaltlicher Natur, sondern eher so die organisatorische Seite oder die Anzeige von dem Projekt hat schon irgendwie 10.000 Technologien aufgelistet. Darauf bewerbe ich mich eigentlich gar nicht mehr, weil da weiß ich schon, okay, da geht es nur darum, irgendwie Tickets von A nach B zu schieben. Und man ist eine reine, ja, reiner Code-Monkey an der Stelle. Das, ja.
Ja, das ist so ein bisschen das ist die Falle des Freelancings, würde ich sie mal nennen. Du trittst an, weil du sagst, ich möchte selbstbestimmter arbeiten, ich habe keine Lust mehr auf, weiß ich nicht, Agenturalltag, Ticket immer nur abarbeiten und den ganzen Tag nur im Prinzip die gleichen Sachen machen. Dann wirst du Freelancer, stellst fest, Aufträge sind nicht so da, musst dann plötzlich wieder für die Leute arbeiten oder für die Kunden arbeiten, die du eigentlich gar nicht wolltest, weil das sind die einzigen Jobs, für die vielleicht da sind, weil natürlich alle anderen auch nicht so Bock drauf haben. Und vor allem auch zu Preisen, auf die du gar keine Lust oder die du dir eigentlich auch gar nicht, die gar nicht deinem Wert entsprechen, weil sich vielleicht gerade nichts anderes ergibt. Und wenn du dann halt keine Rücklagen hast und es an die Existenz geht und sich die Frage halt stellt, okay, zurück ins Angestelltenverhältnis oder Freelancing für schlechte Stundensätze oder schlechte Kunden, das ist halt das Dilemma, das du halt nicht willst, ne? Deswegen Rücklagen schon echt wichtig und irgendwie einen Plan B zu haben, was passiert, wenn du in diese Situation kommst. Das kann man sich schon mal vorüberlegen. Glaube ich, machen viele Freelancer dann erst in dem Moment und in dem Moment denkt man ja manchmal auch nicht mehr so rational, weil es dann Existenzangst ist, die da im Hintergrund auch ist.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich hatte auch nicht so einen super guten Plan B an der Stelle. Ich habe halt angefangen und war so, okay, ich kann das jetzt erstmal eine Weile auf jeden Fall aushalten. Wie schlecht der Projektmarkt derzeit halt war, das war mir halt nicht so richtig klar. Und auch, dass der halt im Jahr selbst schon gewisse Zyklen hat, dass halt im Sommer halt Sommerloch ist. So, das ist im Nachhinein natürlich extrem offensichtlich und auch total logisch, wenn man halt gerade anfängt und das also überhaupt nicht daran denkt, dass es sowas geben könnte, ist das natürlich erstmal so ein, okay, es gibt auch einfach keine Projekte. Also ich glaube, im Juli damals sind halt irgendwie in meinem Bereich 10 Projekte in dem Monat oder so da gelandet auf den Plattformen. Da habe ich mir gesagt, oh, das ist nicht viel.
Da möchtest du dann noch gebucht sein, ne, über so eine langfristige Buchung am besten und dann nicht erstmal in der Zeit anfangen zu suchen oder so.
Ja, das ist natürlich der Idealfall, wenn man über diese Zeit Projekt hat. Das weiß man dann, also jetzt weiß ich das, ne? Jetzt kann ich so planen, dass ich sage, okay, es wäre schon cool, wenn das Projekt halt wenigstens bis September geht. Da kann ich im September dann halt suchen, weil so oder so. Oder ich sage halt, im Sommer mache ich halt sowieso einfach frei, sage ich halt, die 3 Monate mache ich halt chillig am See.
Das kenne ich aber auch von einigen. Also, dass die sagen, okay, Sommer ist einfach wirklich 1, 2 Monate, mache ich wirklich, plane ich so ein, das ist mein Jahresurlaub und da ist sowieso nicht viel los. Und das investiere ich so in Weiterbildung und slash Urlaub und freie Zeit dann einfach.
Ja, das verschwimmt ja sowieso alles ein bisschen, wenn man halt selbstständig ist, finde ich. Also ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute da wirklich einfach mal loslassen können, auch am Wochenende oder auch selbst im Urlaub einfach nicht ans Business denken.
Ja, es kommt
Ich
immer darauf an, was du
persönlich.
machst, ne? Und ob es das
Ja.
zulässt. Also am besten früh dran denken, sich was ein Konstrukt zu bauen, das das auch zulässt. Weil wenn du dann, weiß ich nicht, zig Wartungsverträge hast und dann am Wochenende der Emergency-Kram reinkommt oder während du im Urlaub bist, dann musst du halt ran, ne? Du hast ja im Zweifel keine Urlaubsvertretung als Freelancer.
Genau, das ist natürlich der eine Punkt, aber was ich eigentlich auch meinte, war so diese, ich denke halt über das Business nach, also so über mein Geschäftsmodell, wohin geht die Reise, wie kann ich mich selber anders aufstellen oder wo kann ich noch mehr investieren oder auch Arbeit einfach investieren, um in eine bestimmte Richtung zu kommen. Ich glaube auch das kenne ich auch nur vom Hörensagen, so die Freelancing-Situation, so während Corona zum Beispiel, war ja richtig cool. Also da wurde man halt einfach anscheinend ja angefragt und da war man noch im Projekt und man hätte wahrscheinlich 100 Stunden in der Woche arbeiten können. Und
Erstaunlich
da,
gut gewesen da und viele auch, die
ja.
dann dadurch, dass sie ihren Job vielleicht verloren haben, ins Freelancing gegangen sind und sich von da aus dann was aufgebaut haben. Die einzigen Bereiche, wo es nicht so war, waren halt die, ne, Veranstaltungen, Tontechnik und so weiter, wo es dann halt logischerweise kaum Auftragsvolumen gab, ne?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt von Freelancing rede, rede ich natürlich immer irgendwie von IT-Freelancing, weil das ist
Achso,
quasi meine
okay.
Bubble und jemand anderen, ich kenne eigentlich niemanden, der Freelancing in einem anderen Bereich macht in dem Sinn. Deswegen ist das so, mein Kontext ist immer IT-Freelancing, auch wenn das jetzt natürlich für andere vielleicht nicht unbedingt so ist. Auch nicht unbedingt klar ist, wenn ich dann davon rede. Deswegen guter Punkt, das vielleicht nochmal explizit zu erwähnen.
Ja, ich saß nur, weil ich hier im Podcast während Corona auch mit Leuten gesprochen habe aus diesen Bereichen. Und da, also ne, im Prinzip Voll bei dir. Das war so, also gerade der IT-Bereich, wo alle plötzlich gesagt haben, okay, jetzt müssen wir vielleicht Digitalisierung doch mal ein bisschen ernster nehmen, weil jetzt auch unser Geschäftsmodell gerade nur digital funktioniert. Dadurch war natürlich ein riesiger Boom auch in Software und sowas nochmal zusätzlich. Also es war ja sowieso vor ein paar Jahren einfach noch anders. Gerade
Ja.
was Start-up-Finanzierung, Seed-Finanzierung angeht, das ist ja jetzt nicht mehr so easy. Und dementsprechend, was da an neuen Produkten und Neugründungen gestartet ist und wo dann auch immer IT für gebraucht wurde, das ist heute ja nicht mehr so.
Ja, genau, aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass in den letzten, sag ich mal, 5, 6 Jahren, bevor das eingebrochen ist, sich auch eigentlich niemand darüber Gedanken machen musste, was er eigentlich anbietet. Es war einfach, man wurde halt angefragt, weil man halt Python oder TypeScript konnte, so nach dem Motto. Und was man eigentlich gemacht hat, konnte man sich halt aussuchen, aber es war halt sehr wenig bewusst. Und ich glaube, das ändert sich halt ein bisschen, dass man jetzt viel bewusster sagen muss, okay, ich bin halt nicht Senior Python Developer, weil das interessiert niemanden, sondern ich löse halt Probleme im Bereich X für Kunden im Bereich Y so. Also in meinem Fall baue ich halt im Endeffekt Datenintegration für Industriekunden, die irgendwie technische Daten verarbeiten wollen. Da kommt halt die Technologie, die ich mache, im Endeffekt gar nicht vor. Die ist auch gar nicht so wichtig an der Stelle. Und ich habe letztens auch mit jemandem geredet, der hat halt auch Webseiten gebaut oder Webdesign gemacht. Und auch gerade erst angefangen und auch im Studium, glaube ich, sogar gewesen. Und halt gar, also der war halt auch so, ja, wie unterscheide ich mich denn eigentlich von anderen? Ne? Die Arbeit, die ich mache, kann halt auch jemand in Asien für 2 € in der Stunde machen, so nach dem Motto. Und hat er auch recht. Das ist ja im Endeffekt so. Aber ich habe halt auch gesagt, ja, die müssen sich halt über die Probleme im Endeffekt positionieren und nicht so sehr über die Technologie. Und damit kann man es, glaube ich, schon schaffen, auch weiterhin gefragt zu sein. Aber halt nicht mehr darüber, dass man halt Python kann, sondern darüber, dass man in einer bestimmten Nische halt irgendwie als der Experte angesehen wird. Das war ja auch auf der Freelance Unlocked so ein bisschen das Thema, dass man halt
Warst du
aus
da?
diesem, ja,
Ach so.
war ich da, ja. Daher kenne ich Judith.
Ah,
Das war auch
okay.
so.
Ja, haben uns nicht gesehen. Ich war auch vor Ort.
Ja, genau, das Panel mit euch habe ich gesehen.
Ach was, okay.
Aber es waren halt super viele Leute da, dadurch hat man
Ja,
nicht
das
alle
war
gesehen.
doch größer als gedacht, ne? Ja.
Ja, ich war auch überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass das doch so sehr gefragt war.
Ja.
Aber auch eine coole Sache. Man konnte sich halt einfach mal austauschen über genau die Probleme, über die wir jetzt auch reden im Endeffekt.
Genau, diese Stimmung hat sich da ja auch so ein bisschen, also ne, aus den Gesprächen, die ich da geführt habe, habe ich auch Ähnliches wahrgenommen. Was hältst du, ich habe so langsam formt sich bei mir so eine These, die ist vielleicht gewagt, aber für mich ist es so ne, was ich so höre, ergibt so für mich so ein bisschen dieses, die Leute nutzen die Plattform, ne, Freelancer, Map und Co. in der IT vorwiegend, um Aufträge zu akquirieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach auf den Plattformen gerade ein Überangebot an Freelancern herrscht und die Auftraggeber einfach immer weniger aktuell sind, weil es nicht so viel gibt
Ja.
vielleicht. Dass du weiterhin über Netzwerk und Co. problemlos akquirieren kannst in IT, nur dass dieser Faktor Projektplattform so ein bisschen abgeschwächt wurde. Das ist im Prinzip ein Umstand, der für die meisten Freelancer in anderen Bereichen, also im Grafikdesign, im Content-Bereich, SEO, was auch immer, schon längst so war, der uns jetzt in der IT neuerdings auch mehr trifft. Und das ist vielleicht deswegen so. Und plus, während Corona sind ja auch sehr viele umgeschult auf in den IT-Bereich, Quereinsteiger extrem viele, die jetzt ja auch alle so langsam mit ihren Ausbildungen, mit ihren Studiengängen, was auch immer mal fertig sind, und so als Juniors auf den Markt pushen und da auch so ein bisschen ein Überangebot erzeugen, gerade in diesem nicht spezialisierten, ich nenne es mal Vanilla-Bereich der Softwareentwicklung, so, weißt
Ja. Ja, also ich würde der These auf jeden Fall zustimmen.
du?
Ich meine, auf den Projektplattformen landet ja auch schon nur das, was vorher nicht weitervergeben werden konnte.
Ja.
Ne? Also bei meinem aktuellen Kunden ist so, die haben halt Rahmenverträge mit verschiedenen Freelancern, mit verschiedenen Recruitern, die dann halt auch schon Freelancer da untergebracht haben. Und wenn du da halt gut warst, wirst du halt wieder angefragt im Endeffekt. Das heißt, die haben ein Projekt und sagen, wir hätten gern den, mit dem haben wir schon mal gearbeitet. So, dann fragt der Recruiter bei der Person an, die sagt dann ja oder nein. Wenn sie nein sagt, geht es weiter. So, dann haben die halt Stichworte suchen dann halt in ihrem Katalog, rufen an oder schreiben Mail an die fünf, an die Top 5 oder so. Wenn die alle Nein sagen, geht das dann wahrscheinlich erstmal in den normalen Verteiler, dieser von wem auch immer, und dann landet das auf der Plattform. Das heißt, auf der Plattform landet eigentlich schon sowieso nur das, was vorher niemand wollte. Das heißt, die Projekte sind halt schon per se quasi schlechter in der Form. Oder zumindest ist das das, was übrig bleibt. Das
Wurde
sind
nicht
nicht mehr die
intern
Russen.
vergeben oder über die an die gelisteten
Genau.
Freelancer und so, naja.
Genau, das heißt, man hat dort sowieso schon nur die Projekte, die aus welchem Grund auch immer niemand anderes wollte. Aber dadurch, dass ja aktuell die Lage sowieso eher ein bisschen schwieriger ist, sind natürlich die guten Projekte und auch die mit den guten Stundensätzen dann halt weg. Zumal, wenn man jetzt, wenn ich jetzt angerufen werden würde und sage, hier, Kunde XY, der will dich, dann habe ich eine ganz andere Verhandlungsposition, als wenn ich einer von 200 Freelancern war, der sich auf das Projekt beworben hat.
Das ist
Das
ja auch,
heißt,
was viele sagen, sie werden geghostet, sie kriegen nicht mal eine Antwort. Das ist ja so diese frustrierende. Ja, das ist im Prinzip, als wenn du dich auf eine Wohnung bewirbst, ne? Also so diese, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die Leute gerade auf Plattformen machen, wenn sie sich auf Projekte bewerben.
genau, also das ist im Endeffekt genau dasselbe. Und deswegen, also ich begreife das jetzt schon auch als Chance und ich glaube, das ist auch ein, sag ich mal, so ein ja, Mindset ist immer so ein blödes Wort, aber so ein Mindset, in das man irgendwie reinkommen sollte, dass man das halt als Chance begreift, dass man sich jetzt Gedanken darum machen kann, wie man nachhaltig Kunden akquiriert. Und natürlich wird das nicht so sein, dass man irgendwie direkt im ersten Jahr halt 200.000 Euro Umsatz macht, wie man das vielleicht vor 3, 4 Jahren gemacht hat, als man über einen Recruiter ein ganzes Jahr im Projekt war. Aber es wird halt viel nachhaltiger sein, weil ich halt erstens nicht nur ein Projekt habe die ganze Zeit. Damit fallen ja schon ganz viele Probleme, auch so Richtung Scheinselbstständigkeit und Co., die einfach sofort weg. In der IT ist das ja ein Riesenproblem eigentlich, dass ganz viele Leute einfach ein Projekt haben und das auch relativ lange. So will man ja eigentlich nicht. Und das will ich auch als Freelancer eigentlich nicht. Aber die Projekte, die ausgeschrieben werden, sind halt so.
Das ist dann auch immer, es entfremdet sich so ein bisschen vom Freelancing dann immer mehr. Wenn du nur in einem Projekt bist, klar, du kannst dann irgendwie schon noch selber bestimmen, so die Arbeitszeiten. Aber am Ende des Tages ist es der Angestellten-Tätigkeit dann doch wieder recht nah.
Vom grundsätzlichen Modus auf jeden Fall, genau. Also,
Es fühlt
da
sich
gebe
auch
ich
so
dir
an, weil
recht.
die Leute dich dann auch irgendwann so genauso eingliedern in die Meetings und Strukturen wie einen Angestellten. Habe ich zumindest so ein bisschen die Erfahrung gemacht.
Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Also, gerade wenn man da länger im Projekt ist, also alles so plus 6 Monate, dann wird es immer schwieriger und dann wird man auch ganz schnell der Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema und das ist ja. Ist halt schwierig, so, dann macht man sich halt auch selber angreifbar.
So ein Risiko für die Firma halt vor allem. Du als Freelancer hast ja nicht unbedingt so viel zu befürchten, wenn es darum geht, ne? Statusfeststellungsverfahren und sowas gibt es natürlich, aber da es hält sich in Grenzen. Das Risiko für die Arbeitgeber, für die Auftraggeber, ist eine ganz andere Kiste. Also da, ja.
Ja, da geht
Aber
es ja auch schnell um irgendwie strafrechtliche Themen für die
voll.
Geschäftsführung, weil es ja quasi Sozialversicherungsbetrug oder es ist dann zumindest wird so bewertet.
Das ist nicht
Das heißt,
ohne.
das Risiko ist schon groß.
Bei dir war es ja dann so, dass du nach 6 Monaten das erste Projekt, dann, oder das zweite in dem Fall war es dann,
Ja.
gefunden hast. Hast du zu dem Zeitpunkt einfach Glück gehabt, dass dann mal was geklappt hat über die Plattform, oder hast du schon irgendwas anders gemacht, auf einem anderen Weg akquiriert, dich anders aufgestellt?
Also eigentlich habe ich das schon, sag ich mal, so gemacht, wie ich es vorher gemacht habe. Also ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Das war einfach, glaube ich, richtig Glück, weil ich hatte irgendwo, glaube ich, mein Profil aktualisiert. Und dann wurde ich auch relativ kurz danach angerufen, ob mein Profil jetzt, ob das noch aktuell ist und ob ich verfügbar bin und so. Und irgendwie Nachmittag kam halt dann eine Mail mit irgendwie 5, 6 Projekten, also auch so ein Newsletter im Endeffekt. Und da habe ich mich halt drauf zurückgemeldet und dann ging der Prozess auch relativ schnell. Also das war dann so eine Sache von halt 2 Wochen, zwischen dieser Mail und man hatte alles geklärt. Und dann die 2 Wochen waren auch nur, weil die Leute halt eine Woche davon krank waren. Weil es war dann irgendwie im November, da waren gerade alle mit Erkältung richtig krank. Das heißt, der Prozess wäre noch schneller gegangen, wenn die Leute nicht krank gewesen wären. Und ich glaube, diese Mail, diese Newsletter-Mail habe ich nur bekommen, weil ich gerade von irgendwem mein Profil da intern aktualisiert bekommen hatte
Okay.
und sozusagen einfach oben auf der Liste war, nach
Was?
dem Motto hier, der ist verfügbar und der hat die Skills, die notwendig sind, so nach
Ja.
dem Motto. Ob das so war oder nicht, ne, das weiß man halt nie. Aber das Projekt, was ich jetzt habe, ist auf jeden Fall auch nie auf einer Plattform gelandet. Also ich habe das nie irgendwo gesehen. Das ist nur in diesem Newsletter gelandet. Und dementsprechend wird halt auch die Konkurrenz einfach nicht so hoch gewesen sein. Und dort wurde auch meine Stundensatzvorstellung halt direkt akzeptiert. Da gab es nicht irgendwie so ein, ja, aber können Sie nicht noch da und dort und was halten Sie denn davon, wenn Sie 20% runtergehen und solche Sachen, sondern es war einfach so, okay, nee, machen wir so.
Es fühlt sich gut an, wenn man dann nach 6 Monaten endlich dieses Projekt wieder hat und vor allem nicht mal mit dem Preis dafür runtergehen musste. Ne? Das ist ja
Ja.
manchmal eben
Ja,
so
es war auch
frustrierend.
das im Endeffekt mit Abstand das Projekt, was man am besten bezahlen wollte, sozusagen. Also
Ja.
alle anderen waren eher so 15 bis 20 € in der Stunde drunter. Also schon signifikant vieles.
Ja.
Und dann war plötzlich so, okay, machen wir gar kein Thema. Das war schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall.
Von da an lief es dann oder hattest du dann noch mal so Buchungsausfälle?
Nö, von da an lief es dann eigentlich. Das halt so ein bisschen, wenn man was hat, wird einem halt auch gegeben, so ein bisschen. Ja, also man ist halt auch nicht so needy. Das ist
Ja.
halt schon so, das merken die Leute halt auch einfach, wenn du in den Gesprächen sitzt und du weißt, okay, ich muss dieses Projekt eigentlich kriegen, sonst habe ich ein riesiges Problem. Und wenn du da reingehst in die Gespräche und sagst, nee, ich kann euch das anbieten, das können wir machen, aber wenn das nicht klappt oder wenn das für euch nicht passt, ist mir das eigentlich auch egal. So. Das ist eine ganz andere Verhandlungsposition. Das ist ein ganz anderer Ansatz, mit dem man da in dieses Gespräch geht. Und dadurch funktioniert das halt einfach auch anders.
Die Erfahrung habe ich auch
Und
gemacht, habe ich auch in dem Panel erzählt, auf der Freelance Unlocked. Also bei mir war es mehr so durch die Side-Projekte, dass ich finanziell einfach nicht mehr so auf die Projekte im Freelancing angewiesen war und dann einfach gesagt habe, ey, ich freue mich, wenn wir das zusammen machen. Zu folgendem Preis wäre ich dazu bereit. Wenn es nicht kommt, also so habe ich das nicht gesagt, ne, aber so habe ich es mehr oder weniger zwischen den Zeilen gesagt, dann ist das auch fein. Und das
ja.
war. Das funktioniert erstaunlich gut. Also die besten Preise, die besten Deals sozusagen habe ich in dieser Zeit gemacht. Und das kann man, glaube ich, nicht so gut faken. Also dass man dann sich in so eine Verhandlung reinsetzt und einfach mal so im Kopf so tut, als wenn man jetzt gerade komplett ausgebucht war. Ich weiß nicht, du strahlst das einfach aus. Manche können das vielleicht. Aber diesen Effekt, es ist absurd, dass man erst Projekte braucht, um dann wieder andere gute Projekte zu kriegen. Aber ja. Und von da an hast du dann noch in deinem Angebot, wie du jetzt, oder anders, akquirierst du heute Kunden anders oder ist Plattform und so diese Verteiler und sowas immer noch für dich der Way?
Ja, das ist aktuell schon noch so ein großer Punkt. Einfach weil ich jetzt auch, also das Projekt habe ich noch, das geht auch noch bis Ende des Jahres voraussichtlich. Das heißt, relativ langes Projekt. Das heißt, ich habe jetzt nicht so den ganz großen Need, irgendwie morgen ein Projekt akquirieren zu müssen. Was ich jetzt aber halt viel mehr mache, ist einfach in lose Gespräche gehen. Also auch einfach bei LinkedIn Leute, mit denen man irgendwie so lose Kontakte hat, einfach mal hier fragen, hier, hast du mal Bock, irgendwie 30 Minuten zu quatschen? Und das kann ja ganz locker sein. Das muss ja nicht irgendwie, ich will denen ja nichts verkaufen. Ich will auch einfach nur verstehen, was für Probleme die eigentlich haben, um mein eigenes Angebot im Endeffekt schärfen zu können. Und klar, manchmal passiert das auch, dass da irgendwie vielleicht was draus entsteht oder auch was draus entstehen könnte. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht diesen krassen Need habe, irgendwie schnell ein Projekt zu kriegen, sind diese Gespräche halt relativ angenehm, auch von meiner Seite, weil ich kenne das auch aus dem Startup-Bereich noch so, wenn man macht so Discovery-Interviews, aber eigentlich ist man natürlich schon so ein bisschen, ja, ich würde gerne natürlich auch was verkaufen, so. Was natürlich auch wieder so ein, du kannst kein Discovery-Interview anfragen und dann was verkaufen, so, das ruiniert deinen Ruf sofort.
Darauf hat auch
Aber in
keiner
dem,
Bock. Also gerade so, entweder du networkst oder du verkaufst. Aber ich finde dieses auf Events, wenn du abends so Afterwork-mäßig auf ein Bier gehst und dann mit so Vorträgen und sowas, gibt es ja ganz viele Formate, dann hast du einfach keinen Bock, dass dich jemand, dass dir da den Sales-Pitch ins Ohr schreit in so einer Veranstaltung oder auch selbst dann, wenn du danach dich auf einen Kaffee triffst oder so, das muss einfach irgendwie organisch passieren und ne, wenn man sich gegenseitig auf dem Schirm hat, dann und Interesse da ist und man auch von der Leistung überzeugt ist, dann kommt das eigentlich in der Regel auch organisch.
Ja, also ich glaube, diese, man hat sich gegenseitig auf dem Schirm, ist halt der springende Punkt eigentlich. Also es ist auch bei LinkedIn im Endeffekt meine Nummer eins Strategie ist halt vor allem, dass wenn die Leute jemanden brauchen in dem, was ich mache, will ich der sein, der bei den Leuten ganz oben im Kopf ist.
Was machst du
Von her.
dafür? Gehst du auf die Leute zu? Machst du, postest du da? Wie ist deine, hast du deine Strategie hinter oder lässt du das einfach so ein bisschen drauf
Ja,
ankommen?
ich poste halt relativ viel. Also es gibt immer so Phasen, aber aktuell ist schon wieder so, dass ich so 5 bis 7 Mal in der Woche poste, was
Okay,
halt
krass.
ultra anstrengend ist.
Ja.
Das bedeutet auch, dass man ein gewisses System braucht. Also ich habe auch die ganzen Posts, schreibe ich halt einmal in der Woche oder so und die sind halt alle im Scheduling dann einfach drin. Die werden halt einfach zu derselben Zeit rausgepusht.
Ja, verstehe.
Am besten funktioniert immer irgendwie sowas halb Persönliches. Also aktuell habe
Storytelling.
ich zwei Themen, halt so die eher technische Seite, was ich mache, und dann am Wochenende ist eher so Freelancing-Sachen. Und die Posts zum Freelancing funktionieren immer richtig gut. So, weil das ist halt auch immer so ein bisschen persönlich, ein bisschen Meinung, ein bisschen meine Erfahrung. Und
Ja.
die technische Sache, die halt dann eher so ein bisschen, nicht unbedingt Sales, aber schon ein bisschen Sales-lastiger ist auf jeden Fall. Also das sieht man auch an den Impressions, die sind halt viel, viel geringer. Aber das ist auch okay, weil das interessiert halt auch viel weniger, weil die Leute in meinem Netzwerk halt einfach, also es gibt mehr Leute, die irgendwie diese Freelancing-Seite interessiert.
Ja.
Und halt weniger Leute, die diese anderen Sachen spannend finden. Was spielt eigentlich keine Rolle, weil wenn ich die richtigen 500 Leute damit erreiche, ist das mehr wert, als wenn ich mit dem so einem Freelancing-Post halt irgendwie 5000 Leute erreiche, die aber, sag ich mal, jetzt keinen, mit denen kann ich kein Geld verdienen. Das ist
Ja.
natürlich auch nicht das Hauptziel dahinter, also auch einfach coole Leute kennenlernen. Also über LinkedIn habe ich schon super viele Leute kennengelernt, mit super vielen Leuten Kontakt gehabt. Allein das ist für mich eine Bereicherung. Das ist auch der Hauptgrund, wieso ich es mache. Aber klar, wenn sich daraus Projekte ergeben, ist natürlich auch immer cool.
Du willst halt einfach nur erreichen, dass die Leute dich so unterbewusst, dadurch, dass sie dich immer wieder lesen im Feed, als der Typ im Bereich Backend, IoT, Data,
Ja.
ne, was aber wie dein Catchphrase auf jeden Fall laut, aber diese Positionierung, die musst du dir auch erstmal überlegen. Hast du wahrscheinlich auch, ne, so ein bisschen über das Jahr gemacht, dran gearbeitet, oder
Ja,
bist du so
ist
schon
halt immer
gestartet?
working. Nee, also bin ich nicht gestartet. Ich habe mich schon am Anfang auch eher so über die Technologie, also so primär als
Den
Python-Entwickler.
Tech-Stack so einfach als Positionierung genommen.
Genau.
Ja.
Und das ist natürlich gerade am Anfang auch legitim, würde ich sagen. Also gerade
Joa.
wenn man auch noch gar nicht so weiß, was ist eigentlich das, was gerade gesucht wird, was für Projekte gibt es eigentlich, finde ich das schon legitim, weil auf den ganzen Konferenzen, egal ob jetzt beim Freelancing oder Startup und auch in unzähligen Podcasts und
Ja.
Webseiten gibt es immer so diese Positionierungsgeschichte. Und das ist halt immer super schwammig. So, ich habe noch
Ja.
keinen einzigen Vortrag gehört, in dem das mal irgendwie ordentlich gemacht wurde, wo man wirklich Tipps bekommt, mit denen man was anfangen kann. Es ist immer so, ja, du brauchst eine Nische, du musst dafür mit Kunden reden. Es sind immer so generische Tipps. Aber wer kann denn
Ja,
damit was anfangen?
ich glaube,
Also,
ich würde es aus Sicht des jemand, der halt auch Content macht für solche Themen, damit begründen, dass es ein sehr, sehr, sehr individuelles Thema ist. Also du kannst es, also zum Beispiel hier im Podcast kannst du ja auch mal, haben wir am Anfang schon festgestellt, wer ist eigentlich ein Freelancer? Und die Struggles der Freelancer sind auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, ob du jetzt Designer bist oder eine Texterin, das ist alles schon noch klar, wir haben alle unsere Gemeinsamkeiten, aber am Ende des Tages, wenn du allgemeingültige Tipps raushauen willst, musst du dich sehr vage halten. Bei der Positionierung ist es, glaube ich, halt auch so, grundsätzlich gilt das, aber je nachdem, welche Branche, je nachdem, was du für eine Persönlichkeit bist, das muss ja auch organisch kommen, wenn du dich da als total extrovertierter Mensch positionierst, aber das überhaupt nicht bist eigentlich, dann ist auch wieder schwierig. Aber hast du denn, so wenn du das jetzt erklären müsstest, hättest du eine Idee, wie man das am besten auf den Punkt bringt, was da das Credo ist?
ja, ich finde das auch schwierig. Also ich verstehe auch schon, wieso diese Talks oder diese Sachen immer sehr generisch sind, weil das
Ja.
halt was, wie du sagst, sehr Individuelles ist. Aber da ist eigentlich der Umkehrschluss, dass man, wenn man über Positionierung redet, sich eigentlich positionieren müsste, für wen man diese Positionierung da eigentlich machen will, sozusagen. Und ich hatte jetzt schon mehrfach Gespräche mit verschiedenen Freelancern im IT-Bereich und meine Erkenntnis daraus und auch so, was ich für mich jetzt gemacht habe, ist eigentlich, es ist vollkommen okay, erstmal breit anzufangen. Erstmal zu sagen, okay, ich positioniere mich jetzt halt einfach erstmal über mein Tech-Stack. Wenn ich damit halt ein Projekt bekomme oder damit zumindest in Gespräche komme und sagen kann, okay, hier, das und das, wie läuft es bei euch, was macht ihr? Da kann man damit arbeiten. So. Da kann man dann auch über die Zeit halt das entwickeln. Und eine Positionierung ist auch nie abgeschlossen. Also meine Positionierung ist jetzt auch noch sehr schwammig und auch sehr, sehr viel Work in Progress. So, das verändert sich mit der Zeit. Und das wird sich mit jedem Projekt ein bisschen in der Richtung leicht ändern und auch sicherlich in der Formulierung und in der, ja, wen genau ich eigentlich anspreche, so. Und das ist halt, also man muss schon auch mit Kunden reden und solche Sachen, aber dann geht es halt weiter. Wie mache ich das denn? Nee, das sind halt so, da kommen halt direkt Folgefragen, die halt in diesen Vorträgen eigentlich selten geklärt werden oder selten erklärt werden. Weil auch das ist natürlich wieder was Individuelles, aber ich kann aus diesen Vorträgen eigentlich nie irgendwas mitnehmen, weil das ist immer nur sehr oberflächliches Blabla. Und sobald man einen dieser Vorträge gehört hat, kann man sich alle anderen dazu sparen. So,
Das
das ist
ist aber
zumindest
bei
meine.
vielen Sachen. Also ich würde sagen, also Freelance Unlocked war super und so, aber ich glaube, bei vielen Vorträgen, da würde ich jetzt meinen auch dazu zählen, geht es nicht so sehr darum, jetzt in die Tiefe zu gehen und euch, also oder den Leuten, die zuhören, so den krassen Actionplan an die Hand zu geben und zu sagen, okay, jetzt bist du halt zu dem Thema auch wirklich schlau, sondern mehr, also so habe ich zumindest den Eindruck, gerade bei so Formaten, die jetzt maximal 30, 40 Minuten gehen, die Inspiration, so ein bisschen so ein Funken zu geben bei den Leuten und zu sagen, okay, das ist was, womit du dich mal beschäftigen solltest, aber das musst du halt selber tun. Also das Internet ist voll mit Content, der in die Tiefe geht. Du kannst dir alles im Prinzip for free beibringen, wenn du bereit bist, da selber nachzusuchen, eigeninitiativ bist. Und wenn ich auf so eine Konferenz gehe, ist es für mich mehr wie so ein, ich hole mir überall mal so ein bisschen einen Inspirationsansatz oder so. Aber ich also verstehe auch, wenn man das anders sieht. Aber ich sehe das wie du, also aber zu ganz vielen Themen. Ich habe noch nie so wirklich in einem Talk gesessen und gedacht, okay, jetzt bist du richtig gut im Thema, jetzt weißt du Bescheid.
Ja,
Außer in so
was ich mir.
IT-Themen vielleicht, das geht manchmal. Also wenn
Ja.
man so auf Code-Talks hier in Hamburg oder sowas, wenn man so in so einem Vortrag saß, danach geht es so, okay, gut, jetzt weiß ich Bescheid, aber das ist irgendwie was anderes. Ich weiß nicht, wüsste gar nicht, was der Unterschied ist, aber habe ich so den
Ja, ich
Eindruck.
glaube, IT- oder Coding-Themen sind halt einfach von Grund auf einfach technischer und dadurch auch klar definierbar. Also da geht's, das sind halt mehr Fakten und das
Und
ist
es
nicht so
richtet sich schon an
viel.
Expertinnen und Experten. Du weißt schon,
Ja.
du triffst auf Leute, die da schon gebildet sind in dem Bereich, ne?
Ja, genau. Das ist natürlich auch schon ein wichtiger Punkt. Aber was ich mir halt wünschen würde, wäre, dass man auf solchen Vorträgen zumindest so ein, zwei Sachen, die man zumindest direkt erstmal ausprobieren kann, mitnehmen kann. Ich meine, dass das dann alles individuell ist und was funktioniert und nicht funktioniert, das muss jeder für sich rausfinden. Das ist schon richtig. Aber wenn ich aus einem Vortrag rausgehe und denke, okay, damit muss ich mich beschäftigen, aber was ist eigentlich der erste Schritt? Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, weil dann hat der Vortrag eigentlich kaum einen Mehrwert, weil dann muss ich mich wieder sozusagen schon darum kümmern, was der erste Schritt eigentlich ist. Und das ist meistens der schwierigste aus meiner Erfahrung, dass man diesen ersten Schritt irgendwie macht und auch den weiß, was der erste Schritt eigentlich ist.
Ja, das stimmt.
Und
Anfangen
ja,
überhaupt, ne? Also das
genau.
Problem am, glaube ich, unserer contentüberschwemmten Welt ist, dass wir alle sehr viel konsumieren, sehr viele Sachbücher, sehr viele Podcasts, aber am Ende des Tages von dem Ganzen nicht mal 1% umgesetzt wird. Also wir ballern uns alle gerade über LinkedIn und Co. so viele Informationen und Ansatzpunkte rein, aber wie viel wird davon halt wirklich umgesetzt? Wie viel bleibt davon überhaupt hängen? Also das würde ich auch mal in Frage stellen, ne? Das zu schaffen, dass jemand umsetzt, ist, glaube ich, deswegen gibt es ja so Formate wie Workshops und dass die Leute am Ende doch noch individuell gecoacht werden, weil es irgendwas in uns nicht so richtig funktioniert, dass wir dann selber uns einfach auch hinsetzen und dann einfach mal machen, was uns da gesagt wurde. Und wir nehmen das dann mit, hören das so, denken, ja, passt schon, also finde ich auch schlüssig, aber machen halt dann auch nichts damit.
Ja, das stimmt. Also der Mensch ist da halt auch einfach faul an der Stelle.
Also
Und
vielleicht ist es das.
wenn der Schmerz halt nicht so groß ist, dass man sich zwingend damit auseinandersetzen muss, tut man es halt oft, zumindest nicht in der Konsequenz, mit der man es tun sollte. Aber ja, Ich glaube, diese Talks hätten halt mehr Effekt, wenn man einfach ein bisschen actionable wäre und sagen würde, okay, hier, das sind die 3 Schritte, dann macht das doch einfach mal und dann werdet ihr schon sehen, was für euch funktioniert.
Ich fand dieses Workshop-Format auf der Freelance Unlocked ganz erfrischend. Ich weiß nicht, ob du, hast du von Björn zufällig den Workshop gesehen? Björn Brandt?
Nur ein Teil, glaube ich.
Okay, da war es, also ich habe nur den Workshop gesehen, deswegen beziehe ich mich mal auf den. Aber Björn hat das halt sehr gut gemacht, indem er aufs Publikum auch gesagt hat: Hier, ich lasse euch jetzt mal eine Minute, war dann erstmal eine Minute Silence im Raum, aber schreibt euch einmal kurz folgendes, da ging es auch um Positionierung, glaube ich sogar. In dem Moment, schreibt euch mal auf, warum buchen eure Kunden euch? Warum genau euch? Und das fand ich, also das ist mal was, du kommst selber ins Nachdenken und wenn man halt so Zuschauer ist, dann ist man halt sehr so in diesem Ich lass mich berieseln Modus und sehr passiv und diesen Gedankenprozess aktiv anzustoßen, indem man sagt, okay, ich mache jetzt hier eine Minute nicht weiter, ihr macht mal selber euer Ding für euch, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also in dem Fall, vielleicht sollten wir hier mal so einen Action Point einmal definieren für die Hörer. Was das Positionierungsthema angeht. Wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest, wie man da anfängt, weil du hast dich ja auch selber ein bisschen damit beschäftigt, was würdest du sagen? Was wäre so dein Rat?
Ich würde mir halt erstmal überlegen, welches Problem ich löse und für wen. Das für wen ist eigentlich immer so eine Frage, die selten irgendwie aufkommt. Das ist schon ein krasser Unterschied, ob ich das für einen Konzern mache oder für eine 10-Mann-Firma. So rein von der Arbeitsweise auch. Und ich glaube, der viel wichtigere Punkt ist auch noch, was will ich eigentlich nicht machen? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger als der Punkt, was möchte ich machen, ist der Punkt, was möchte ich nicht machen. Weil das ist sozusagen die Frage danach, was ich auf jeden Fall ablehnen will.
Positionierung durch Ausschluss war bei mir damals auch ähnlich. Ne? Ich war Frontend-Entwickler, habe gesagt, was ich nicht möchte, ist irgendwie CMS-Integration machen. Ich möchte das, ne? Nicht zu viel Backend. Und am Ende war dann diese Positionierung, okay, ich mache pixelperfekte Umsetzung von statischen Frontends für
Ja.
Firmen, die da einfach einen sehr hohen Anspruch auch an die Design-Richtung haben. Und das hat für mich gut funktioniert. Also finde ich auch einen interessanten Ansatz, dass man einfach gar nicht unbedingt gucken muss, was man machen möchte, sondern was man nicht machen möchte.
Ja, gerade am Anfang weiß man halt auch gar nicht unbedingt, was man machen möchte, aber die meisten haben, glaube ich, eine sehr konkrete Vorstellung davon, was sie nicht machen möchten oder in welcher Form von Teams sie halt nicht arbeiten wollen. Oder das hatten wir vorhin auch schon mal kurz, dass die meisten Freelancer irgendwie ankommen mit, ja, sie wollen halt frei sein und möglichst frei und selbstbestimmt arbeiten. Das bedeutet im Endeffekt aber, dass alle Projekte, wo ein Recruiter dazwischen ist, eigentlich rausfallen.
Ja, also im Prinzip.
Nicht alle, aber ein großer Teil dieser Projekte fällt auf jeden Fall raus. Das heißt, da muss man sich dann schon sagen, okay, dann fallen die halt raus, aber da muss ich irgendwie anders an Projekte kommen. Und das ist dann halt so ein Punkt, wo man einfach iterieren muss und halt wirklich auch mit den einfach offene Gespräche führen, glaube ich. Das ist eigentlich der kritische Punkt. Man ist viel zu oft, man fragt halt auch sehr danach, ja, ist das nicht ein Problem für euch? Ja, da sagt erstmal jeder, boah, ja, nee, klar, ist schon manchmal ein Problem, aber das bedeutet eigentlich immer, okay, dafür bezahlt er nicht. Die Kunden oder potenziellen Kunden müssen eigentlich selber erzählen, was für ein Problem sie eigentlich haben. Weil das sind die Probleme, die wirklich drücken. Alles andere ist halt zweitrangig. Gerade aktuell, wo das Geld auch nicht so locker sitzt, macht man halt nur das, was wirklich, wirklich ein Pain ist. Aus welchem Grund auch immer.
Finde ich eine sehr gute Beschreibung oder einen guten Ansatzpunkt, was man als erstes so machen könnte zum Thema Positionierung. Ich würde es vielleicht noch ergänzen um einen Punkt, sich auch nicht zu sehr in diesem seinem Bereich zu überlegen. Also ich bin Entwickler, deswegen code ich in Python oder was auch immer, sondern das ist mehr so aus diesem Gedankenexperiment, okay, KI ist jetzt da, kann das auch alles. Was ist, wenn es jetzt nicht mehr darum geht, sozusagen, womit ich das umsetze, mit welcher Technologie oder sowas, sondern was ist eigentlich dann danach noch, was der Kunde bezahlt bei mir, wenn KI sowas auch kann? Dann ist es ja eigentlich das Endprodukt. Also der Kunde zahlt dafür, dass ich ihm ein Problem löse. In meinem Fall nicht unbedingt, dass ich jetzt das Frontend in, was weiß ich, HTML, JavaScript, was auch immer umsetze, sondern der möchte eine Website haben, die dem entspricht, was sich Designer mal ausgedacht haben und das soll möglichst perfekt umgesetzt sein. Und wie ich da hinkomme, ist erstmal zweitrangig für den Kunden, ne?
Ja, das heißt immer vom Problem ausdenken. Also man will halt nicht im Endeffekt irgendwie Website-Designer sein, sondern man will halt die Person sein, zu der Restaurants gehen, wenn sie eine Website brauchen, weil kein Mensch will eine Website. Die Website
Nee.
ist ja ein Mittel für irgendwas und im Normalfall ist das halt irgendwie Sichtbarkeit und Kundengewinnung im weitesten Sinne. Aber die Website an sich, ich meine, hat halt erstmal keinen Wert. So, wenn da niemand drauf geht, ist die Website einfach quasi Datenmüll im Internet. So, blöd gesagt. Und das halt schwierig. Und ich glaube, was ich noch empfehlen kann, ist halt einfach, dass man sich sein Netzwerk halt aufbaut und auch eigentlich bei jeder Gelegenheit sagt, dass man selbstständig ist. Natürlich nicht bei jeder Gelegenheit, man muss, aber wenn sich es irgendwie ergibt und in diesem quasi beruflichen, technischen Kontext irgendwie stattfindet, einfach sagen, jo, ich bin selbstständig, mache das und das für die und die Firmen und dann auch gar nicht weiter darauf eingeht, sondern einfach nur dem Gegenüber suggeriert, okay, hier, das sind Probleme, die ich löse und wenn du jemanden kennst oder so nach dem Motto, dann, oder du das selber irgendwann mal brauchst, dann komm einfach auf mich zu. Also ich habe letztens auch in der Bahn tatsächlich von der Freelance Unlocked Bahnchaos, weil in Hamburg irgendwie die Oberleitung kaputt war.
Ah, dann saßen wir im selben Zug.
Ja, ich bin ja nach Leipzig gefahren. Also ich saß wahrscheinlich genau in der anderen Richtung,
Ach so,
aber
du bist nach Leipzig gefahren. Okay, weil bei uns war es ja genau, also andere Richtung, aber
ja.
gleiches Problem. Ich habe irgendwie eine Stunde länger gebraucht oder so.
Ja, und dann saß ich halt im Zug und habe neben jemanden gesessen. Zug war natürlich rammelvoll, weil es waren irgendwie, sind halt super viele Züge rausgefahren. Dann irgendwie 10 Minuten quasi Deutsche Bahn gehatet und dann halt die weitere Fahrt einfach geredet, was super untypisch ist für mich, weil ich sitze im Zug eigentlich immer mit Kopfhörern und mache irgendwie mein eigenes Ding, weil ich habe gar keinen Bock auf so viele Leute. Und ja, der war halt auch irgendwie Vertriebsmensch für irgendein Softwareunternehmen, die halt auch Python-Entwicklungen machen und so. Ich meine, hat sich jetzt nichts draus ergeben, aber so, das hätte
Wer
halt
weiß,
auch.
wer weiß.
Genau, also wir haben so Kontaktdaten ausgetauscht und vielleicht ergibt sich daraus mal irgendwie was. Das sind so Sachen, das sind halt so Zufälle und man muss halt quasi so die Oberfläche, an der so Glück eintreffen kann, muss man einfach irgendwie erhöhen und das macht man nur, indem man das eigentlich bei jeder Gelegenheit irgendwie wie droppt. Naja, also natürlich, wenn du jetzt irgendwie zu einer Geburtstagsfeier bist, auf einer WG-Party, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das Thema, mit dem man jetzt punktet, aber Meetups, in der Bahn, wenn man irgendwo einfach, kann man immer so nebenbei mit einfließen lassen. Stört auch keinen.
Absolut. Für beruflichen Erfolg, ich weiß, da gibt es viele Leute, die da hart widersprechen werden und sagen, nee, das ist hundertprozentig dein Grind und so. Aber ich glaube, dass extrem viel Glück auch dazu gehört, beruflich sehr, sehr erfolgreich zu sein. Was aber natürlich der Faktor ist, den du halt beeinflussen kannst, ist, wie du sagtest, du kannst logischerweise, wenn du 20, 30 Leute anquatscht, ist die Chance viel, viel höher, dass sich irgendwo mal was ergibt, als wenn du nie mit Leuten sprichst oder nie diesen Netzwerkfaktor erhöhst. Und am Ende des Tages, die besten Sachen kommen immer aus dem Netzwerk oder die Sachen, die interessanten Sachen ergeben sich. Und manchmal ist das ja auch so ein Snowball-Effekt. Dann kennt die Person jemand anders und darüber, wenn man das zurückführen würde, wie eigentlich der Erfolg, den man heute hat oder sowas zustande gekommen ist, okay, mal, wenn ich die Person damals nicht kennengelernt hätte, hätte ich die Person nicht. Das ist absurd. Also eigentlich müsste man daraus mal eine komplette Folge machen, wo man einfach nur so anekdotisch aufdröselt, wo Aufträge und auch gute Sachen im Freelancing herkamen am Ende des Tages. Aber es ist Glück mit sicherlich einfach Arbeitsanteil, den man erhöhen kann, wenn man häufiger sich solchen Sachen wie Konferenzen, Meetups und so aussetzt, ne?
Ja, definitiv. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, halt wirklich regelmäßig auf Konferenzen zu sein. Klar, das tut immer ein bisschen weh, weil gerade wenn man ein Projekt hat, weil man erstens Geld ausgibt und zweitens in der Zeit keins verdient. Ist natürlich so doppelt blöd an der Stelle, aber die langfristigen Effekte sind einfach immens an der Stelle. Und auch mit anderen Freelancern vernetzen ist halt super, weil es gibt immer Projekte, wo plötzlich doch noch jemand gebraucht wird oder die Expertise halt nicht mehr genau passt. Das heißt, es muss jemand anderes her. Oder man kann ja auch durchaus als Unterauftragnehmer von einem anderen Freelancer tätig sein. Nee, der braucht halt ein Konzept für irgendwas und dann sagt man hier, ja, das kann ich. Ich mache dir halt das Konzept dafür. Wenn es umgesetzt werden muss, können wir immer noch mal drüber reden, wie wir es machen. Aber das sind ja so Sachen, die man auch nutzen kann. Klar, das sind keine riesigen Projekte, aber es spielt ja keine Rolle. Also ich kann auch mit, keine Ahnung, 10 kleinen Projekten im Jahr gut leben. Ich brauche nicht ein riesiges,
Im
so ganz
Zweifel
im
ist das
Gegenteil.
besser, weil du dein Risiko viel größer aufteilst, wenn ein Kunde abspringt und dich nicht mehr bucht, dann tut es dir da nicht mehr so weh bei 10. Also ich muss sagen, ich bin immer happy, wenn ich mehr Kunden sozusagen habe oder das Risiko so ein bisschen aufteile, als zu sagen, ich habe jetzt hier zwei Großkunden, die mich im Jahr buchen und wenn einer davon sagt, yo, sorry, wir machen nichts mehr mit externen, weil neue Policy oder sowas, dann habe ich mal eben 50% im Zweifel, im schlimmsten Fall meines Umsatzes eingebüßt oder muss mich um 50% neue Kapazitätsverplanung kümmern. Also prinzipiell, klar, ist mehr so wieder der Kontext-Shift immer dann, weil du dann mehr Projekte und so. Aber ich meine, guck dir andere Branchen an, Designer, Content, Textleute und so, die haben noch viel mehr Projekte im Zweifel im Jahr. Also da geht das teilweise monatlich drei, vier verschiedene Kunden oder so. Das
Ja,
geht.
das Risiko auf jeden Fall viel breiter gestreut. Das ist natürlich, muss man dann gucken, weil die Akquisekosten sind natürlich dann einfach höher. Wenn ich jetzt ein ganzes Jahr natürlich in einem Projekt bin, dann habe ich ja quasi keine großen Akquisekosten zumindest gleich. Ich muss schon immer nebenbei irgendwie was machen und mit Leuten quatschen und so. Nee, aber an sich ist natürlich die Kosten sind viel höher, wenn ich jetzt im Monat drei, vier, fünf Kunden bedienen will. Oft ja auch unrealistisch in der IT, weil die Projekte einfach so einen großen Scope auch haben, dass das gar nicht immer machbar ist. Also gerade im Backend, da gibt es mittlerweile auch einfach so unendlich viele Technologien und die Systeme sind immer extrem komplex und es will auch immer jeder das Komplexeste, egal ob das notwendig ist oder nicht. Das heißt, es ist immer, keine Ahnung, Facebook, Google machen das, das heißt, wir müssen das auch so machen. Wir haben zwar erst drei User auf unserer Plattform, aber das hindert uns jetzt nicht daran, das schon skalieren zu wollen, so
Was
nach
ein
dem Motto.
MVP, ne? Also einfach.
Genau, und das ist halt, dadurch zieht sich das halt auch. Und ich meine, klar, als Freelancer hat man auch schon die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen. Nicht immer, aber in vielen Projekten schon irgendwie da auch beratend zur Seite zu stehen und zu sagen, hier, das kann man so machen. Das wird jetzt aber halt mega teuer und eigentlich braucht ihr das noch gar nicht. So, nee. Ihr habt jetzt drei User und ihr wollt, weiß nicht, 500.000 Requests in der Sekunde abarbeiten. Wenn das nicht gerade drei extrem starke User sind, ist das unrealistisch.
Ja, ich finde, das ist aber auch, also am Ende des Tages, klar, du kannst als Freelancer deinen Kunden auch immer Quatsch verkaufen und sagen, ja, hier, ne, nimm mal das Größte und so, das, und dann machen wir noch einen Wartungsvertrag
Ja.
und so weiter. Aber am Ende des Tages, also nicht rein menschlich gesehen, finde ich das schon super zweifelhaft, aber selbst wenn du das jetzt nur aus dieser Business-Kalkülecke siehst, ist es nicht ratsam, Kunden irgendwelchen Quatsch zu verkaufen, weil das kommt sowieso irgendwann raus, spätestens wenn vielleicht mal ein anderer Dienstleister drüber guckt oder intern sich mal was ändert und dann jemand in-house sitzt, der sich auskennt und sagt, hey, das hättet ihr alles gar nicht gebraucht oder so. Und es ist einfach ehrlich, wert am längsten in dem Moment. Und wenn du eine langfristig gute, vertrauensvolle Basis haben willst, dann musst du deinem Kunden darfst du dem keinen Scheiß verkaufen. Also ich habe so oft meinen Kunden gesagt, ey, ganz ehrlich, das könnt ihr theoretisch auch selber in-house hier, das ist eine WordPress-Seite, das kriegt ihr auch selber hin. Da muss ich euch jetzt hier kein Theme für bauen. Da geht ihr auf so einen Theme-Store, sucht euch was aus. Das kriegt ihr auch schon in-house selber hin. Und letztlich schätzen genau solche Sachen die Kunden wert und haben dann auch eine besseres Vertrauensverhältnis zu euch als Freelancer, ne?
Ja, also ich sage auch in den Interviews oder Gesprächen generell halt auch ganz klar, was ich halt nicht kann. Also wenn die da halt jemanden
Auch
suchen, der
das.
irgendwie so die DevOps-Seite zum Beispiel, das ist halt einfach nicht mein Ding. Also ich will halt nicht irgendwelche Konfigurationsdateien schreiben, die irgendwelche an sich fertigen Systeme halt entsprechend konfigurieren. Das macht mir halt keinen Spaß, das will ich nicht und da bin ich halt auch nicht gut drin. Das heißt, der Kunde wird auf jeden Fall Geld verlieren und eine suboptimale Lösung bekommen. Das heißt, der hat eigentlich nur verloren, wenn er mich dafür nimmt. Und das kommuniziere ich auch immer ganz klar, weil ich habe da halt auch selber ja gar kein Interesse daran. Ich will ja das, was ich mache, perfekt abliefern und eigentlich auch so wenig wie möglich Zeit damit verbringen. Das ist halt auch so ein Problem an den Stundensätzen, dass man eigentlich ja, also das Incentive ist eigentlich langsam zu arbeiten und möglichst viel abzurechnen. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht so, wie man arbeiten möchte und auch gar nicht arbeiten. Also auch moralisch ist das, macht das keinen Spaß. So. Dementsprechend ist das halt auch so eine Sache, wenn man aus den Recruiter-Projekten rauskommt mittelfristig, hat man halt die Möglichkeit, dort anders zu gestalten. Man kann immer noch irgendwie, man kann Festpreise abrechnen, man kann, was weiß ich, irgendwelche Budgets halt haben und sagen, okay, hier das Budget dafür und ich mache euch das und dann seid ihr fertig oder wie auch immer. Das ist ja dann relativ flexibel, wie man das macht. Aber damit hat man auf jeden Fall mehr Gestaltungsspielraum.
Ja, absolut. Also ich kenne es selber, wenn man in diesen Verhandlungen sitzt und sich so denkt, boah, das Projekt wäre jetzt schon super und im Zweifel kann ich mir das sicherlich nochmal irgendwie drauf schaffen und so, aber wie du sagst, ne, macht's nicht. Also es ist, du willst aus einem Auftrag, also ein Kunde ist nur ein guter Kunde, wenn er dich auch nochmal buchen würde. So habe ich das immer gehandhabt. Und wenn dann nach dem Projekt beide Parteien eigentlich sagen, boah, nee, nicht nochmal, dann ist es einfach Mist. Dann hast du musst das immer langfristig denken, weil im besten Fall akquirierst du einen Kunden nicht nur, ne, einmal nur und dann hast du dadurch eine Buchungssicherheit für x Stunden im Monat oder Jahr, was auch immer. Wenn du da einfach keine gute Arbeit leistest, dann werden die dich auch nicht nochmal für andere Sachen oder so buchen und das kannst du halt nur, wenn du dich wirklich auskennst und Freelancer sind Expertinnen, Experten, die wollen da Senior-Leute und keinen, oder in der Regel zumindest, und keine Leute, die sich erst einarbeiten müssen oder da nicht so richtig Erfahrung mit haben.
Ja, das ist ja gerade der Vorteil, dass man im Endeffekt von Tag 1 an irgendwie einsetzbar ist. Man sieht halt auch
Genau.
regelmäßig neue Projekte. So die mentale Hürde, sich irgendwo einzuarbeiten, existiert halt einfach nicht so, weil man das gewöhnt ist. Während wenn man jetzt irgendwie angestellt ist, im Normalfall ja schon mehrere Jahre an demselben System irgendwie arbeitet und sich dann halt auch auskennt entsprechend. Aber dann ist natürlich eine neue Einarbeitung nicht so easy. Aber das ist halt auch so ein bisschen an dem Freelancing, so wie es oft läuft, schwierig, weil die Kunden einen halt auch oft fast als Mitarbeiter ähnlich betrachten. So. Auch im Interview schon. Das wird ganz oft so, ja, dann gibt es noch ein Coding-Interview und noch eine Runde und dann taucht noch irgendjemand auf, der plötzlich noch 30 Minuten Interview haben will und so. Das ist jetzt nicht, vielleicht nicht die Regel, aber passiert halt auch.
Passiert.
Und eigentlich will ich eine Dienstleistung anbieten und auch nicht meine Zeit verkaufen, sondern Problemlösung. Aber das ist halt ein schwieriger Switch, gerade wenn man alleine ist.
Ja, und
Nicht
weil manche
so.
Firmen auch nicht die Erfahrung so richtig haben, mit Freien zu arbeiten. Ne? Die kennen ihre Angestellten vielleicht und wissen, wie es da läuft und der Recruiting-Prozess, aber nicht so richtig diesen, okay, Freelancer, das sind eigentlich Dienstleister auf Augenhöhe, die man jetzt nur für ein gewisses Problem einkauft. Da muss man jetzt nicht die Prozesse so abfahren, wie man es jetzt mit internen Inhouse-Leuten macht. Aber ja. Aurel, ich habe zum Schluss einer Folge immer noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle, so jetzt auch dir. Dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt dein ganzes Wissen auf einen einzigen Tipp beschränken müsstest?
Euer Netzwerk ist das Allerwichtigste. Also wenn das Netzwerk stimmt, dann fällt alles andere leichter. Egal ob Projektakquise, irgendwie Tipps von anderen, einfach mal nachfragen, wie andere das handhaben würden. Netzwerk ist so ein richtiger Multiplikator aus meiner Sicht und das hat immer Priorität.
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke, dass du hier warst. Magst du noch mal sagen, wo man dich findet, wenn man mit dir arbeiten möchte?
Ja, also sehr gern, dass ich, oder erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und man findet mich eigentlich am besten auf LinkedIn, einfach Aurel Garten. Kannst du auch in den Shownotes verlinken, wenn
Ja,
es welche
alles
gibt,
verlinkt,
bin ich mir
genau.
sicher. Und sonst habe ich eine Website, aurelgarten.com. Die ist, ja, die müsste vielleicht mal wieder aktualisiert werden. Aber
Jeder sagt, jeder ITler und neuer Mensch, der irgendwie Webseiten auch selber bauen kann, immer.
Aber ja, genau, da findet man mich im Normalfall, da findet man auch meine E-Mail-Adresse und solche Sachen. Also dann, ich bin auch sehr offen für Gespräche jeglicher Art oder mit anderen Freelancern für Tipps und Hinweise. Immer gern.
Also kann man dich bei LinkedIn anhauen und auf einen Kaffee oder so einladen.
Ja, das auf jeden Fall.
Super. Ist alles verlinkt, also wenn ihr mit Aurel mal quatschen wollt, könnt ihr das tun über den Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ja, hat mich gefreut. Ciao.